Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, 16. September 2024, eine neue Woche, ein neues Glück in dem Karussell der Möglichkeiten dieses doch derzeit wirklich besonderen Zyklus der Zeit. Wie war ich, Andreas?
Das war ganz toll, mit wie viel Engagement und Energie du hier die Einführung für heute gemacht hast. Ja, es ist wirklich eine bewegte Zeit. Umso glücklicher sind wir, dass wir wenigstens hier mit dem Wetter wirklich gut bestückt sind. Wir haben heute zu erwarten 26 Grad, ein ganz stahlblauer Himmel, kein bisschen Wolken am Himmel, viel, viel Sonne also. Und das wird die nächsten Tage auch so bleiben. Gefühlte 30 haben sie gesagt. Mir ist es persönlich schon fast ein bisschen warm, aber es ist auf jeden Fall schön auszuhalten. Dieser leichte Sommerwind, der momentan so ein bisschen so durch die Wälder rauscht. Das ist übrigens etwas, was ich besonders mag.
Ein Spätsommerwind rauscht durch die Wälder. Und wir fangen mal an mit der ersten Meldung. Und diese Meldung überrascht uns nicht, aber sie ist dennoch signifikant für diese Zeit. Denn die großen NGOs, Andreas, die UNO, die WHO, aber auch unsere Politiker, wie sie da alle stehen, die sprechen ja die ganze Zeit davon, dass diese Klimamaßnahmen so notwendig sind, weil immer mehr Menschen auf dieser Erde wagen zu atmen, CO2 freizusetzen und doch die Bevölkerungen explodieren würden. Und dabei scheint das überhaupt nicht zu stimmen. Also, wir kommen da gleich in die Meldung rein. Andreas, du bist ja immer derjenige, der hier davon spricht, dass man vielleicht sogar erwartet von entsprechenden Stellen der sogenannten selbsternannten Philanthropen aus, dass man unbedingt etwas tun muss gegen diese Bevölkerungsexplosion.
Naja, da gibt es ja nun schon eine lange Geschichte, auch in dem Bereich, den Gutenhof-Kalergi-Plan schon aus den 20er Jahren, wo es schon um die angebliche Überbevölkerung geht, die man dringend einschränken muss. Und das hat sich dann Anfang der 70er Jahre stark verstärkt mit den Grenzen des Wachstums, den der Club of Rome damals nach außen getragen hat. In der Zeit hatte Konrad Lorenz, der große Soziologe, übrigens auch den Nobelpreis für Literatur erhalten mit seinem Buch »Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit«. Da ging es dann zum Beispiel auch darum, dass die Überbevölkerung eins der zentralen Probleme dieser Welt ist. Also wir sehen, das ist schon vor Jahrzehnten eingebaut worden, installiert worden, aber wir haben nicht zu viele Menschen, wir sind einfach nur zu dumm, die vielen Menschen hier einfach in Ruhe und in Frieden leben zu lassen, denn die Natur regelt auch eine natürliche Einschränkung von Übergeburten, aber wenn der Mensch sich selbst als Gott aufspielt und meint, er könnte alles regeln und steuern, dann kommt sowas raus, wie wir hier heute eben halt besprechen müssen.
Also wir haben einen Artikel hier vorliegen von der New York Post, also nicht der New York Times, sondern der New York Post. Das ist eine etwas kritischere amerikanische Zeitung und die erläutern die Geburtenraten in, also außerhalb Europas. Wir wollen aber mal ganz kurz uns Europa auch anschauen. Da gibt es ja Statista, das sind die Statistiken, die veröffentlicht werden von den jeweiligen Regierungen. Und wir haben uns mal angeschaut, wie ist eigentlich die Bevölkerungsentwicklung in der EU und in der Eurozone? Und da wird hier dargestellt, das ist eine Veröffentlichung, die ist gerade eine Woche alt, dass auch hier in Europa, aber das wissen wir alle längst, die Bevölkerung zurückgeht. Im Jahr 2023 verzeichnet die Europäische Union einen natürlichen Bevölkerungsrückgang, heißt es hier, von rund 2,6 Personen je 1000 Einwohner. Der dritthöchste natürliche Bevölkerungsrückgang seit Beginn der Datenaufzeichnung. In der Eurozone sind es rund minus 2,4 Personen je 1000 Einwohner. Diese Statistik zeigt, hier wird es nochmal wiederholt, die natürliche Bevölkerungsentwicklung in der Europäischen Union zwischen 2013 und 2023. Was heißt denn natürliche Bevölkerungsentwicklung? Wollen wir auch noch kurz klären. Das wird hier erläutert. Die ergibt sich aus der Geburtenrate abzüglich der Sterberate, Daher ist das auch eine Art Geburtenbilanz und zeigt das Verhältnis zwischen der während eines Zeitraums erfolgten natürlichen Bevölkerungsveränderung und der durchschnittlichen Bevölkerung des betreffenden Gebietes. Andreas, Zu- und Abwanderung werden hier nicht berücksichtigt. Ja. Eigentlich hätte ich in Europa sogar höhere Zahlen erwartet.
An was? An Abwanderung oder?
An Rückgang der Bevölkerung.
Ja, das denke ich auch, dass wir höhere Zahlen hätten. Und ich glaube auch, wenn man die Zahlen dann nochmal genau analysiert, wird man das auch feststellen. Wir haben einfach das Problem, dass wir versuchen, hier mit menschlichen mathematischen Grundlagen irgendwelche schöpferischen Zusammenhänge zu klären oder zu optimieren. Ich denke gerade an unser Interview, was wir damals mit Václav Klaus, dem ehemaligen tschechischen Präsidenten, geführt hatten, wo es auch um dieses Thema ging. Denn ein normaler Rückgang der Bevölkerung, der kann durchaus auch mal in Phasen normal sein und dann kann es sich wieder neu entsprechend in Wellen wieder erhöhen oder wieder entsprechend regulieren. Aber wir haben hier jetzt momentan einen Trend, dass die Überbevölkerung und auch die CO2-Schleudern, wie die Menschen mittlerweile ja auch schon bezeichnet werden, dass die ja quasi Gift für die Erde sind. Nein, das sind sie nicht. Das sind einfach nur die führenden Strukturen und eben halt auch die Menschen, die sich eben so führen lassen. Und das sind die Multimilliardäre und die großen Kapitalsammelbecken, die die Politik dramatisch beeinflussen. Das heißt, wir haben keine klaren Informationen mehr. Ich habe es immer schon mal wieder gesagt, allein unsere Ackerflächen reichen aus auf der Welt, um 155 Milliarden Menschen, 155 Milliarden Menschen auf der gesamten Erde zum Beispiel ernähren zu können. Und wenn wir aber eben eine übermäßige Gier haben von bestimmten Elementen, wo die gesamten Wertschöpfungen hinfließen, dann haben wir natürlich ein Problem. Die Erde ist in der Lage, die Menschen zu ernähren, aber die Erde ist nicht in der Lage, die gigantische Gier einzelner Elemente zu befriedigen.
Sehr schön gesagt. So ist es. Die Zeit hatte übrigens vor etwa 3 Monaten geschrieben, die Bevölkerung der EU soll trotz der Zuwanderung langfristig sinken. Vielleicht haben ja dann auch Scholz, Habeck, Baerbock und Co. gesagt, ja, also wenn das so ist, dann müssen wir noch mehr Zuwanderung haben. Die haben geschrieben bei der Zeit, bis 2070 werden in der EU 20 Millionen Menschen weniger leben. Ohne Zuwanderung wären es 90 Millionen. Und deswegen scheint also diese Zuwanderung oder das Thema gerade bei den Linksgrünen das Thema der Zukunft zu sein.
Und hier sehen wir natürlich noch, wie diese Ideologien jetzt konträr laufen zu dem System, welches wir ja noch haben, das ja konträr läuft zu den Ideologien, die jetzt umgebaut werden sollen. Das heißt, wenn die Menschen jetzt weniger werden, dann ist natürlich auch weniger Bedarf da und auch weniger Bedürfnisse von den Menschen. Dann kann die Wirtschaft sich ganz gesund nämlich auf diese Befriedigung von Bedürfnissen einstellen. Dadurch, dass wir aber ein grenzenloses Wachstum haben, was wir hier zugrunde liegen haben, nämlich für diese sogenannten Massenzuwanderung, weil wir meinen, wenn jetzt zu wenige da sind, müssen wir diese Lücken dringend auffüllen und zwar mit ausländischen Kulturen. Das ist ja eigentlich eine völlige Absurdität. Man könnte das ja auch einfach laufen lassen, denn gerade wenn man sie mal, also die Systemspieler, mal wirklich beim Wort nimmt, die auch von Klima und so weiter sprechen, immer nur von Klima und von CO2 neutral. Und man holt die Menschen dann quasi aus heißen Ländern wie Afrika ab. Da sind ja jetzt gerade neue Diskussionen mit Herrn Scholz gerade gelaufen, um 250.000 Menschen, die jetzt wohl nach Deutschland kommen sollen, Kenianer, die dort unten keine Heizung brauchen, also keinen CO2-Ausstoß haben. Und die würden jetzt alle nach Deutschland kommen. Und würden dann hier letztendlich in diesen kälteren Gebieten arbeiten, dann würde sich die CO2-Bilanz ja komplett dramatisch verschlechtern. Also selbst wenn man den Unsinn mit der Klimaerwärmung, mit der menschengemachten glaubt, einfach nur glaubt, das ist ja nur ein Glaube, es sind keine Beweise, dann widersprechen sie sich sogar selbst. Also das ist ja das Irrsinnige.
So, jetzt kommen wir mal zu dem Artikel der New York Post. Die Überschrift lautet, wir haben das hier mit DeepL übersetzt, der Welt gehen die Kinder aus, da die Geburtenraten weltweit einbrechen. Und es heißt hier also, dass die Geburtenraten anfingen einzubrechen, mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Nationen spüren bereits diese Todesspirale. Ist ja ein bisschen vielleicht heftig formuliert. Weiter heißt es hier, die jedes Jahr mehr Särge als Wiegen füllt. Aber das ist natürlich der Trend. Und wir gucken mal nach Japan. Alleine im vergangenen Jahr verlor Japan fast 1 Million Menschen. In Polen waren es 130.000. Über die EU haben wir gerade gesprochen. Da wird zugewandert nach allen Kräften. Das hat dann auch irgendwann mit dem Land an sich, mit der Kultur, mit der Sprache nur noch wenig zu tun. Aber schauen wir mal nach China, weil in China gibt es ja nun nicht so viel Einwanderung. Und China bildet immer noch ein Sechstel der gesamten Weltbevölkerung. Auch da brechen die Geburtenraten dramatisch ein. Das hat China auch neulich vor kurzem zugegeben, haben wir hier auch drüber gesprochen. Die Demografen sagen, dass die Zahlen, die da veröffentlicht wurden, tatsächlich noch viel dramatischer sein sollen. Und zwar seit weit über einem Jahrzehnt sind sie rückläufig. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Ein-Kind-Politik in China, die über viele Jahre da praktiziert wurde. Viele von euch wissen das sicherlich, einige vielleicht nicht, dass über viele Jahre China das Bevölkerungswachstum drosseln wollte, indem sie der Bevölkerung nur noch ein Kind zugestanden haben. Und nur die etwas höheren Einkommensklassen waren dann, denen war es erlaubt, auch ein zweites Kind zu bekommen, allerdings auch unter schwersten Auflagen, Andreas. Also wenn man den Familien ein natürliches Wachstum nicht mehr überlässt, dann kommt natürlich der Rückschlag.
Eine natürliche Entwicklung. Es muss ja nicht unbedingt ein wirkliches Wachstum sein. Es kann ja auch eine natürliche Entwicklung sein, so wie es die Naturgesetze einfach vorgeben. Das Problem ist, dass die Menschen meinen, sie müssten dort reingrätschen. Und wir wissen eben halt, dass durch diese Ein-Kind-Politik unglaublich viele Mädchen, weil man herausbekommen hatte, dann im Mutterleib heranwachsende Babys, dass das Mädchen wurden und man hat sie dann abgetrieben und zwar so lange, bis man wusste, es wird dann ein Junge. Und so ist dann ein Riesenjungenüberschuss da gewesen und damit ist natürlich auch die Vermehrung dann irgendwann eingeschränkt. Ist ja auch ganz logisch. Man sieht, wie unsinnig es ist, wenn Menschen dort überhaupt eingreifen. Und dieses chinesische Beispiel ist aus meiner Sicht eigentlich auch ein wunderbares Beispiel für die gesamte Menschheit oder wenn die UN oder sonstige große NGOs in der Meinung sind, jetzt den Menschen quasi dort gewisse Pläne zu geben und dort unmittelbar einzugreifen in die Naturgesetze. Das geht immer, Ausrufezeichen, immer nach hinten los. Der Mensch kann die Natur nicht verbessern. Punkt.
Ja, also auf jeden Fall fehlen in China Mädchen. Du hast es gerade gesagt, die sind vielfach, man kann es kaum aussprechen, einfach abgetrieben worden, als man erfahren hatte, da kommt ein Mädchen, weil die einfach nicht so viel wert sind. Das ist jedenfalls weit verbreitet in China. Warum sind sie nichts wert? Ja, weil sie natürlich die Eltern und die Großeltern als Verdienst, als Einkommensträger nicht am Leben erhalten können. Das könnten nur die Jungs, hieß es da. Und vielleicht sollten wir auch eine Zahl uns mal genauer anschauen. Das berichtet nämlich auch die New York Post. Die UNO, die großen NGOs, auch die Regierungen dieser Welt, die reden immer von der Zahl 2,1 Kinder pro Paar erhalten sozusagen die Gesellschaft und sorgen dafür, dass eben nicht weniger Kinder geboren werden, um die Gesellschaft zu erhalten. Die soll aber in Wahrheit, diese Gesamtfruchtbarkeitsrate, bei 2,25 liegen. Also auch die ist offenbar geschönt und runtergesetzt. Und wir wollen uns mal auch hier anschauen, was man zum Beispiel über dieses sehr bevölkerungsreiche Land Indien sagt, das China in Bezug auf die Bevölkerungszahl inzwischen überholt hat. In Indien wächst die Bevölkerung noch schwach, aber nicht mehr lange, wie es hier heißt. Die durchschnittliche indische Frau hatte in ihrem gebärfähigen Alter nur 2 Kinder. Das hat die indische Regierung 2021 veröffentlicht und das liegt nun mal weit unter den 2,2 Kindern, die zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Bevölkerung erforderlich sind. Und das Gleiche passiert überall auf der Welt, denn die Geburtenraten in Lateinamerika, im Nahen Osten und auch in Afrika sinken nicht nur, sie brechen ein. Also zum Beispiel ist hier ein Beispiel genannt aus Tunesien. Die aktuelle Gesamtfruchtbarkeit der Frauen wird mit 1,93 geschätzt. Übrigens, Deutschland liegt bei 1,34 und ganz Europa liegt zwischen 1,34 und 1,6 im besten Fall. In Frankreich wachsen die Zahlen deswegen derzeit noch, weil natürlich dort auch sehr viele gebärfreudige Migranten eingewandert sind, Andreas, die natürlich auch vom System für jedes Kind belohnt werden.
Also entscheidend ist für mich immer wieder zu erkennen, dass hier der Mensch eingreift und zwar zentral aus Sicht einer fiktiven Ein-Weltregierung, die der Meinung sind, die Welt einordnen zu können. Wir haben es auch gesehen, beispielsweise in Japan, eine massive Überalterung der Menschen. Das ist zum Beispiel das japanische Problem, anders als es in Deutschland ist, wo man versucht, dann die fehlenden jungen Leute auszugleichen mit Migranten, die man dann eben halt in Strömen im Rahmen der sogenannten Flüchtlingsindustrie dann eben rüberbringt. In Japan macht man das nicht und deshalb fällt dieses Land so langsam leer. Aber nichtsdestotrotz wäre die Wirtschaft in der Lage, diese Dinge auch zu regeln und es könnte sich auch wieder eine Erneuerung reinbringen. Aber man hat das Gefühl, dass hier offenbar man großes Interesse hat von dieser fiktiven Einweltregierung, die Menschheit zu reduzieren. Und diese Guidestones haben es ja ganz deutlich auch gesagt, die nicht mehr existieren. Dieses berühmte Steinmonument, was in den USA gestanden hat, wo man eben halt die Menschheit auf 500 Millionen Menschen reduzieren möchte. Von 8 Milliarden auf 500 Millionen. Man fragt sich, wie will man das machen? Wenn wir jetzt aber das Gesamte sehen, wie zum Beispiel Pandemien, wenn wir sehen, dass man mit mRNA Einflüssen auf die menschlichen Genome tatsächlich unmittelbar in die Schöpfungsgesetze versucht, Einfluss zu nehmen. Ein ganz aus meiner Sicht diabolischer Vorgang, den ich hier erkenne. Wenn ich sehe, diese gesamten Impfarien bei neugeborenen Kindern, die mit Chemie vollgepumpt werden, obwohl die Natur sehr wohl in der Lage ist, gesunde Kinder groß werden zu lassen. Und man kann sich wirklich nur verneigen vor den jungen Frauen, die Karriere machen, indem sie nämlich sagen, ich möchte jetzt Kinder haben, ich möchte jetzt eine Familie managen und aufbauen. Das ist eine Karriere, die sich tatsächlich mit den Kindern auseinandersetzen und sagen, ich sorge dafür, dass mein Kind in den richtigen Bahnen bleibt und auch gelenkt bleibt und ich versuche, solange es geht, stabile, eigenständige Menschen zu erziehen und sie nicht eben halt diesen Irrsinn des Luxus oder des Materialismus im Prinzip zu unterworfen oder der Sexualisierung und was dort alles an völligen Fehlentwicklungen gelaufen ist. Und da nochmal ganz groß, also meine tiefe Verbeugung vor den Frauen, die das jetzt machen.
Es war ja auch damals mein Thema, warum werden immer weniger Kinder geboren? Und es gibt einige, die darauf auch als Thema gestoßen sind. Ich kann mich erinnern, Frank Schirmacher, ja, ehemaliger FAZ-Herausgeber, der das Buch Das Methusalem-Komplott veröffentlicht hatte. Das ist schon viele Jahre her. Und ich kann mich erinnern, wie sich der Mainstream darüber aufgeregt hat. Das war im März 2004. Dass das Buch erschienen ist. Frank Schirmacher, ich sage das mal ganz salopp, hat es nicht überlebt. Er ist aus, ja, manche sagen mysteriösen Umständen dann, hat er diese Welt verlassen. Und das ist ein Thema, das nicht gerne öffentlich diskutiert wird. Es gibt ein anderes Buch von einem französischen Autoren, Europa stirbt vor sich hin, Dumont heißt er mit Nachnamen, der Vorname fällt mir gerade nicht ein, wo eben auch die Gründe beleuchtet werden. Und du hast gerade das Wort Karriere genannt. Also wer genau und tiefer forscht, der stößt unwillkürlich darauf, dass dieser Bevölkerungseinbruch, vor allem in der westlichen Welt, weil das betrifft ja nicht nur Europa, sondern natürlich USA, Kanada, andere Länder, wo Karriere im klassischen Sinn seit vielen Jahrzehnten durch den Feminismus und die angebliche Emanzipation der Frau in die Welt gebraust wurde und vielen Frauen ein Floh ins Ohr gesetzt wurde, der bedeutete, du kannst alles, du kannst Karriere machen, du sollst studieren, Karriere machen, kannst auch Kinder kriegen nebenbei, kannst auch noch heiraten, kannst und du schaffst das alles. Und ich meine, da fühlen sich Frauen vielleicht auch geehrt, gebauchpinselt, was sie alles schaffen können. Nur die Praxis zeigt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Entweder die Karriere blockiert oder eben die Kinder werden abgeschoben und die Folgen, wenn die Kinder abgeschoben werden, schon früh in die Kita, in die Fremdbetreuung, das heißt natürlich nichts anderes, als dass diese Familien die Quittung bekommen in späteren Jahren, wenn sie ihre Kinder verloren haben, wenn die Kinder keine Bindung zu Mutter, zu Vater haben, keine Bindung zu einem Haus, zu einer Küche, wo man sich zum Essen trifft, sondern jeder sich nur gegenseitig die Klinke in die Hand gibt. Das ist das Ergebnis. Und unter diesen Umständen wollen natürlich auch nächste, nachfolgende Generationen nur noch ungerne Kinder bekommen, weil das ja alles so schwierig, so herausfordernd ist.
Ja, richtig. Man muss natürlich Mut haben, Kraft haben, wirklich Karriere machen wollen, wenn man sich für Kinder entscheidet. Übrigens ist das nicht nur zum Vorteil der Kinder, die dann zu neuen Erdenbürgern herangezogen werden, die dann auch im Leben bestehen und stabil sind und sich nicht einfach umpusten lassen durch irgendwelche Mainstream-Dinge, sondern auch die Mutter selbst ist diejenige, die dadurch natürlich auch eine enorme Entwicklung der Stabilität erreicht. Ich sehe viele ehemalige Managerinnen beispielsweise, die auf Familie verzichtet haben und dann abends zu Hause sitzen und dann einen gewissen Frust dann in ihrem Chardonnay ersaufen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist nicht pauschal, aber das habe ich gesehen. Und ich sehe auf der anderen Seite Mütter, die zum Beispiel ihre Kinder großgezogen haben. Ich will ein Beispiel aus meiner Firmenzeit mal darstellen. Wenn ich Mitarbeiter gesucht habe für hochgute, also wirklich für anspruchsvolle Managerposten, dann habe ich bei den Frauen meistens gesucht, die jenseits der 40 waren und geschrieben haben, sie haben 2 oder 3 Kinder großgezogen. Das war für mich ein ganz großes Indiz. Dann habe ich mit denen gesprochen, weil eine Mutter ist Managerin durch und durch, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Sie kann sich nicht einmal leisten, krank zu sein, weil die Kinder natürlich ihre Versorgung brauchen und sie müssen eben halt auch entsprechend die Stabilität von der Mutter erfahren. Das heißt, das sind wirkliche, ich will mal fast sagen, Haudegen. Das sind Frauen, die wirklich was auf die Reihe bringen. Und ich habe hervorragende Erfahrungen damit gemacht, gerade die etwas älteren Damen, die dann plötzlich ins Berufsleben gekommen sind und dann nochmal richtig auch die sogenannte sachliche Karriere hinbekommen haben. Das war so mit den normalen Karrierefrauen, die ich so kannte, schwer möglich.
Den Haudegen nimmst du bitte zurück.
Ich nehme den Haudegen zurück.
Ja, das glaube ich aber auch. Also die Frauen, ich will mal eines klarstellen. Es klingt jetzt vielleicht so, als ob jede Frau Kinder haben müsste. Das ist natürlich nicht so, weil auch die Frauen, die keine Kinder haben, ihren Platz in der Gesellschaft finden und ausfüllen können und vielleicht auch sich um Nichten oder Neffen oder so kümmern können. Je mehr es übrigens innerhalb einer Familie tun, umso schöner für die Kinder und umso stabiler das Gefühl für die Kinder von Familie. Aber wenn Astrid Lindgren, die wunderbare schwedische Autorin, die hat das mal wunderbar ausgedrückt und ich versuche es mal sinngemäß wiederzugeben. Jede Frau sollte Karriere machen können und sollte studieren, wenn sie das will. Aber wenn dann Kinder kommen, dann sollte sie nicht zu Hause sitzen und denken, was für eine Schande, dass ich jetzt hier nur bei dem Kind zu Hause sitze. Ihr wisst es selber, die ihr Kinder großgezogen habt, wie wichtig die Ansprache der Mutter vor allem in den ersten Jahren, dann natürlich auch des Vaters und des Restes der Familie für die Kinder, wie wichtig das alles ist, dieser Austausch. Es heißt nicht umsonst Muttersprache, weil die Kinder, da gibt es sehr interessante Studien, die Deutsch oder überhaupt die Sprache, Entschuldigung, jede Sprache einer Kultur von der Mutter lernen, aus der Mimik, aus der Gestik heraus. Es sind so unglaubliche Momente des Lernenkönnens in diesem Miteinander, wie wir Menschen uns das überhaupt nicht erklären, überhaupt nicht vorstellen können. Und es ist auch noch viel zu wenig erforscht, welcher Austausch dort stattfindet, durch die verschiedenen Gesichtsausdrücke der Mutter, wie das bei dem Kind ankommt. Aber all diese Themen sind zurückgeschoben worden in dieser westlichen Zivilisation, die man ja als hochentwickelt beschwören will. Und wir sehen, es ist nichts anderes als ein Niedergang damit verbunden, der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit und der Bevölkerung.
Ich finde das so wichtig, das war ja nicht abgesprochen, dass wir jetzt hier über Mütter reden, aber das ist wirklich ganz wichtig, dass wir erkennen, was sind die wirklichen Leistungsträger. Und ich finde es so zum Beispiel wesentlich, dass die Gesellschaft anerkennt, dass die Mütter tatsächlich die großen Leistungsträger, die wirklichen rund um die Uhr Leistungsträger sind, während der Mann sich zurückzieht, der geht dann in sein Büro und nimmt sich eine Auszeit, während die Frau durcharbeitet. Und warum ist es nicht so, dass man das von der Gesellschaft auch besser anerkennt? Warum ist es nicht so, dass eine Mutter beispielsweise, die sich um ihr Kind zu Hause kümmert, pro Kind 5.000 Euro im Monat beispielsweise bekommt, ein angemessenes Gehalt für eine solche großartige Arbeit? Wie kann es sein, dass ein Bankberater, und ich meine damit nicht alle, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat verdient, der andere Leute Geld Gassi führt und regelmäßig vernichtet? Das heißt, hier ist die Verhältnismäßigkeit nicht da. Und das sind die Dinge, die wir insgesamt wieder neu justieren müssen. Dass zum Beispiel auch eine Altenpflegerin einen Job hat, der hoch anspruchsvoll ist, den wir irgendwann alle einmal brauchen. Wir haben eine völlige Verfehlung derjenigen, die Erfolg haben und derjenigen, die keinen Erfolg haben, wenn man es finanziell rechnet. Einfach, weil die Justierung falsch steht.
Es ist vor allem wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die Arbeit von Müttern endlich politisch wertgeschätzt wird. Das passiert übrigens in Ländern der bösen Aggressoren und Diktatoren wie in Russland oder in Ungarn. Sowohl Herr Orban als auch Herr Putin betreiben eine Familienpolitik, die junge Familien, die Kinder bekommen, unterstützt finanziell. Bis hin zu einem Minivan ab dem dritten Kind, der zur Verfügung gestellt wird. Das alleine ist es, was auch wieder nützen kann, um wieder mehr Kinder zu bekommen. Übrigens nichts anderes als die Wertschätzung für Menschen, wenn sie Kinder bekommen, einen Beitrag für die Fortentwicklung der Gesellschaft zu leisten, was man nicht genügend wertschätzen kann. Und wenn auch die Freude an Kindern wieder steigt, weil sie nicht mehr schlecht geredet werden, wie das aus Berlin und wer weiß von wo überall raustrompetet wird, dann hat diese Gesellschaft auch wieder eine Chance. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe das eigentlich als Abschussbahn. Und das liegt unter anderem eben auch an den heute schon erwähnten großen Organisationen, die zu den Vereinten Nationen gehören und die dazu beigetragen haben, die Panik in der Bevölkerung und den falschen Glauben, dass die Welt überbevölkert wäre, aufrechtzuerhalten. Und dieser aktuelle signifikante Geburtenrückgang, der wird überhaupt nicht thematisiert. Schließlich haben mächtige internationale Organisationen, wie eben zum Beispiel der UN-Bevölkerungsfonds oder auch die Weltbank, ihr Bestes getan, um das vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. So schreibt das hier die New York Post. Und darüber hinaus neigen diese Organisationen, die auf dem Höhepunkt der Hysterie über die Überbevölkerung in den 60er Jahren gegründet wurden, dazu, die Geburtenzahlen in einem Land auch zu überschätzen und die Bevölkerungszahlen in einem anderen Land zu erhöhen. Also hier werden Beispiele genannt. Die UNO hat zum Beispiel behauptet in ihrem jährlichen World Population Prospect, dass im vergangenen Jahr in Kolumbien 705.000 Babys geboren worden sein sollen, während die Regierung des Landes die Zahl nur auf 510.000 beziffert. Also das ist ja nun nicht gerade ein Rundungsfehler.
Nein, das sind keine Rundungsfehler, das kann nur gewollt sein. Vielleicht noch mal ein Datum. Ich hatte das mal vor längerer Zeit auch schon mal in einem Podcast gesagt, ich habe es noch im Kopf. Wenn man alle Menschen der gesamten Welt, die knapp 8 Milliarden, die sein sollen. Wenn man die auf die Dichte von Deutschland sich vorstellt, wir wissen ja alle, wie dicht Deutschland besiedelt ist, und wir würden alle Menschen in die Dichte von Deutschland quasi auf eine Fläche bringen, dann reicht der Kontinent Australien aus, um alle Menschen der Erde auf die Dichte der Bundesrepublik runter reduziert, dort aufzunehmen, dann wäre die gesamte restliche Erde komplett leer, ohne eine einzigen Menschenseele drauf. Das nochmal so zur Argumentation.
Mhm. Dankeschön dafür. Also auch die Behauptung der UNO, dass indische Frauen immer noch durchschnittlich 2,25 Kinder bekommen, also gerade mal arterhaltend, widerspricht den öffentlichen Statistiken, die zeigen, dass die Geburtenrate inzwischen unter 2,0 liegt. Und hier heißt es, all diese Zahlenfälschungen ermöglichen es der UNO zu behaupten, dass die globale Gesamtfruchtbarkeitsrate im vergangenen Jahr bei 2,25 lag, was ja immer noch über der Ersatzrate liegt. Und wie gesagt, selbst die ist falsch, denn sie soll eigentlich bei 2,1 Kindern pro Frau liegen, wenn wir der Öffentlichkeit glauben wollen, denn es ist falsch. Übrigens, über das Thema Abtreibung wird in diesem Zusammenhang kaum gesprochen. Und hier geht es auch in diesem Artikel über das, was du vorhin gesagt hast, Andreas, um die zig Millionen ungeborener Mädchen auszugleichen, die in China, in Indien und anderen asiatischen Ländern fehlen, brauchen diese Länder noch viel mehr, nämlich durchschnittlich 2,3 Kinder. Und die UNO übertreibt die Bevölkerungszahlen aus demselben Grund, aus dem zum Beispiel, so wird es hier beschrieben, die Regierung von Joe Biden oder auch Kamala Harris die Beschäftigungszahlen übertreibt. Aus finanziellen Gründen und auch, um politisch zu überleben. Denn es stehen Milliarden von Dollar auf dem Spiel. Das sind Finanzmittel, die durch die dunkle Angst der Menschen vor einer explosionsartigen Vermehrung der Menschheit angetrieben wird.
Ja, und die Natur regelt es, wie gesagt. Es handelt sich hier halt auch um eine Ideologie und man muss sie aufrechterhalten, ähnlich wie die sogenannte menschengemachte Klimaerwärmung. Auch eine Ideologie, die man irgendwie aufrechterhält. Und du sagst das so, gerade dieser eine Buchtitel, die Menschen, die sterben so vor sich hin in Europa. Das erkennt man ja auch deutlich. Interessanterweise läuft das zufälligerweise mit dem Beginn der mRNA-Spritzen auch überein, dass die Leute plötzlich von der Bühne fallen, wenn sie singen, dass Sportler zusammenbrechen, junge Männer oder Kinder beispielsweise mit Herzinfarkt zusammenbrechen und einfach so vor sich hin sterben. Auch dieser Zusammenhang, den sollte man nicht komplett ignorieren und sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Es wird nur nicht geprüft, weil man es offenbar auf keinen Fall will, obwohl es auffällig ist, dass hier Zeitpunkte übereinander stimmen, die diese Frage ganz deutlich hervorheben müssen.
Also dieses Buch ist schon lange erschienen, 1997, von dem Autoren Gérard F. Dumont. Europa stirbt vor sich hin, Bevölkerungspolitik vor dem Bankrott. Und er beschreibt auch Wege aus der Krise. Ich habe zum Glück dieses Buch mir damals noch besorgt. Es ist nicht mehr verfügbar, das gibt es nicht mehr, weil es sowas nicht geben soll.
Ja, das würde mich auch nicht wundern, das ist klassisch.
Und also hier abschließend heißt es bei der New York Post, die Weltbevölkerung explodiert jedoch nicht nur nicht, sondern sie steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ihr Lieben, und was Andreas gerade gesagt hat, wir beobachten immer mehr, auch hier in Kanada beispielsweise, dass manchmal Geschäfte nur noch zeitweise öffnen, weil nicht genügend Personal da ist. Also das sind jetzt wirklich doch eklatante Vorkommnisse. In Deutschland machen viele Restaurants zu, es gibt nicht mehr genügend Bedienungspersonal, kein Servicepersonal, welches für einen Hungerlohn eine so schwere Arbeit tun will. Viele sind vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage dazu. Das heißt, ich glaube, es ist Zeit, dass wir wirklich diesen Bevölkerungsknick, diesen Bevölkerungsrückgang, mit dem wir doch jetzt täglich konfrontiert werden, auch real mal erkennen.
Ja, vielleicht noch ein Datum an der Stelle, was auch gerade die Aufteilung der Bevölkerung anbelangt, weil ja der alte weiße Mann oder auch die weiße Bevölkerung ja momentan in einer Situation diskutiert wird, die ich als rassistisch mittlerweile empfinde. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man weiß ist, weil man weiß, wie viele dramatische Verwerfungen aus Kolonialzeiten gegenüber andersfarbigen Bevölkerungsschichten passierten. Aber der Anteil der Weißen auf der gesamten Erdbevölkerung, der liegt, wenn man es hochrechnet, bei unter 20%. Also das vielleicht auch nochmal ganz wichtig als Datum auch, dass man das Gefühl hat, so diese Vormachtstellung hier, die hier immer in den Vordergrund gestellt wird, das auch nochmal in die Diskussion zu bringen.
Ja, wir kommen zum nächsten Thema und vielleicht habt ihr das Glück gehabt, davon am Rande zu erfahren, weil viel ist im Mainstream darüber nicht berichtet worden. Also wenige Wochen nach dem schockierenden Mordanschlag an Donald Trump, der ja als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner in den USA antritt, das Ganze hat stattgefunden in Pennsylvania, in Butler, da hat es jetzt am Wochenende einen zweiten Attentatsversuch gegeben auf Donald Trump. Und zwar beim Golfspielen auf seinem Golf-Areal Mar-a-Lago. Wer steckt dahinter? Man hat also diesen Mann gefasst. Der ist ein registrierter Demokrat. Sein Name Ryan Wesley Ruth. Und der wollte Trump auflauern und erschießen. Er hat auch geschossen. Und nur wenige hundert Meter vor Trump konnte dieser Mann, der bewaffnet war, gestoppt werden. Und es wird auch jetzt wieder massive Kritik laut am Secret Service. Der Sheriff von Palm Beach, Bradshaw heißt er, der hat massive Bedenken geäußert bezüglich des Schutzes von Donald Trump. Er sagt, der Secret Service hätte lediglich begrenzte Möglichkeiten gehabt. Mit der vorhandenen Personalstärke sei es schlicht unmöglich gewesen, das Gebüsch rund um das Golfareal genau zu überwachen. Und er wies darauf hin, dass Trump auch auf jeden Fall weniger Personenschutz erhalte als Joe Biden.
Ja, wobei die Gefahr, dass Joe Biden nun direkt also Opfer eines Attentats wird, wo wahrscheinlich eher kleiner ist. Was interessant ist, ist wirklich aus systemischer Sicht und auch aus der Vogelperspektive, wie störend offenbar Donald Trump in dem System hier letztendlich wahrgenommen wird. Und weil immer wieder dargestellt wird, auch aus der Verschwörerebene heraus, Trump gehört genauso mit zum Spiel wie alle anderen auch. Ich bin auch nicht mit übrigens allem einverstanden, was Donald Trump jetzt sagt, um das auch ganz klar zu sagen. Denn dieses hochgehypte American First, auch zu Lasten aller anderen Länder, das ist bei ihm auch immer noch wieder vorzufinden. Aber unterm Strich gesehen merkt man schon, wie schwierig dieser Mensch wahrgenommen wird und er offenbar nicht ins System passt. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass durch ihn vielleicht eine Veränderung stattfinden könnte, vorausgesetzt, dass er es überlebt. Das heißt, es wird ja hier offenbar mit ganz harten Bandagen und tatsächlich auch vor Mordversuchen nicht zurückgeschreckt. Und wenn ich sehe, dass da diese Service, der Sicherheitsservice da an der Stelle, der Secret Service auch an der Stelle, offenbar große Fehler macht. Und wie ich das gehört habe, dass sie den Täter stellen konnten, weil da Anwohner sich noch aufgeschrieben haben, das Autokennzeichen von dem Attentäter beispielsweise. Also das heißt, dieser Secret Service hat das offenbar selbst gar nicht auf die Reihe bekommen. Das wirft Fragen auf.
Die Frage ist, ob er nicht kann oder nicht will oder nicht soll. Das ist natürlich eine Verschwörungsfrage, die ich hier trotzdem in den Raum stellen möchte. Es gibt eine Recherche von Rabbit Research, die sind auch auf dem Telegram-Kanal, die verlinken wir auch öfter. Und die sagen, bei diesem zweiten Trump-Attentat hat der Tatverdächtige ebenso wie der erste Attentäter in Pennsylvania in einer BlackRock-Werbung mitgespielt. Wie bitte, fragt man sich? Also, hier heißt es, die Agenten der Secret Service haben das Feuer auf einen möglichen Angreifer eröffnet, während Trump auf dem Golfplatz war. CNN berichtet, dass die Schüsse auf Trump gerichtet waren und die Agenten dann das Feuer auf den Angreifer erwidert hätten. Die Strafverfolgungsbehörden haben den Täter Ryan Ruth, einen 58-Jährigen, als den Verdächtigen des aktuellen Attentats auf Trump festgenommen und identifiziert. Und dieser Ryan Ruth, der ist auch aufgetreten in einer BlackRock-Werbung, genau wie Thomas Crooks, der erste Attentäter. Diese Werbung handelte von der Unterstützung des Ukraine-Kriegs, in dem der Attentäter auch kämpfte. Das bedeutet, Andreas, dass beide in einem Werbespot aufgetreten sind. Ja, wie könnte man das ausdrücken?
Naja, also es ist auf jeden Fall mehr als ungewöhnlich und müsste in allen großen Gazetten jetzt auf der Überschrift runterkommen. Besonders auch in den deutschen Massenmedien müsste das diskutiert werden, wo doch sonst jede Kleinigkeit gern diskutiert wird. Und wir müssen sehen, dass im BlackRock-Konzern natürlich auch die Einflüsse der großen Misanthropen, die sich selbst natürlich Philanthropen nennen, dass die hier natürlich auch wirken. Und irgendwie ist es schon schwierig, an einen Zufall zu glauben, aus meiner Sicht, dass zwei Attentate, ich meine, es sind immerhin 350 Millionen Amerikaner ungefähr, die dort leben, dass ausgerechnet die zwei als Attentäter, die in Frage kommen, interessanterweise dann in demselben Unternehmen in den Werbesendungen aufgetreten sind. Das stinkt irgendwie schon, finde ich.
Und Rabbit Research berichtet auch, dass jetzt Social-Media-Unternehmen wie Meta, also Facebook zum Beispiel, ganz schnell daran gearbeitet haben, die Seiten des Trump-Attentäters, des aktuellen jetzt, dieses Ryan Ruth, zu löschen. Und sie konnten aber aufgrund von @RealJakeJax auf Twitter oder X, dem es gelungen war, die gesamte Facebook-Seite zu archivieren, eine Aufzeichnung davon zu bekommen. Und diese Seite von diesem aktuellen Attentäter enthielt Beiträge über die Rekrutierung von Söldnern für die Ukraine und auch für den Kampf für Taiwan gegen China.
Ja, das ist wirklich schon sehr interessant. Und hier spielen natürlich auch ganz klare demokratische Muster eine Rolle. Und auch natürlich die Regierungen insgesamt. Wenn wir wissen, dass in den 70er Jahren zum Beispiel man sich ganz klar gegen Taiwan ausgesprochen hat und für die Republik China, man das dann später umgeändert hat. Das heißt, man sich jetzt plötzlich für Taiwan, schließlich produzieren die ja auch die großen Chips, die man im amerikanischen Markt brauchte. Das war damals nicht der Fall. Nochmal, die Amerikaner haben sich immer gegen Taiwan ausgesprochen und für Republik China. Ganz wichtig. Und jetzt gibt es eine Änderung eben halt. Und wir wissen, dass jetzt ein Krieg gegen China immer wahrscheinlicher werden soll und Taiwan mittendrin in diesen Punkt, also quasi im Brennfeuer steht dieser gesamten Verwicklungen. Und dann sieht man genau diese standardisierten Mitläufer, die genau diese Überschriften dann Copy and Paste übernehmen, offenbar auch ohne nachzudenken. Also es sind ja nicht unbedingt intelligente Menschen, die rumlaufen und auch mit Waffen beispielsweise Präsidentschaftsanwärter erschießen wollen.
Nicht immer, genau. Also es ist hier viel Raum für Spekulationen. Wir wollen hier auch gar nichts behaupten. Aber die Recherche von Rabbit Research, die ist schon spannend aus unserer Sicht. Und eventuell werden wir da noch einiges mehr erfahren. Wir kommen zum nächsten Thema, ihr Lieben. Wir sprechen ja auch oft über die hybride Kriegsführung gegen die Menschheit. Dazu gehört die Mikrobe, dazu gehören angezettelte Kriege. Dazu gehören aber auch, so ist es angekündigt, für diese Zeitenwende, Dazu gehören die Außerirdischen, die UFOs, die Außerirdischen. Und zwar heißt es ja in vielen Ankündigungen oder auch internen Berichten, dass wenn auf der Welt so gar nichts mehr hilft, was dem Menschen Angst machen könnte, dass man diese Karte ziehen könnte, eben von den Außerirdischen, von Raumschiffen und so weiter. Und wir haben hier einen Artikel, der ist erschienen bei der britischen Daily Mail, also im Mainstream. Und da geht es um neue UFO-Anhörungen im amerikanischen Kongress. Es gäbe also, wie es heißt, neues Filmmaterial von einem riesigen Raumschiff in der Nähe einer US-Atomwaffenbasis. Du plusterst die Backen auf, Andreas.
Was soll ich dazu sagen? Ich möchte niemanden auf die Füße treten, weil ich weiß, dass auch gerade in der alternativen Szene viele dabei sind, die sich mit diesem Thema UFOs auseinandersetzen und Stein und Bein behaupten, es gibt die außerirdischen Raumschiffe, die hier auf die Erde kommen und so weiter. Und es tut mir leid, ich glaube, die Schöpfungsgesetze gut zu kennen und kann daraus, denke ich, gut ableiten, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und es tut mir leid, dieses Mitlaufen nach dieser Effekthascherei eines UFOs, um dabei nicht zu erkennen, dass es sich hier um eine Methodik handelt, genau wie diese Situation mit der angeblich flachen Erde. Es ist für mich einfach schwer zu kommentieren, weil hier laufen Leute ins offene Messer, welches man ihnen regelrecht hinhält und das hinhält. Und ich mag da gar nichts mehr zu sagen. Also das ist für mich schwierig.
Ja, aber das macht nichts. Wir müssen trotzdem an den Braten ran. Denn es dürfte, also sieht sehr danach aus, dass das in Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten ein Thema wird, ein wirkliches Thema. Denn es heißt hier in der Daily Mail, dem US-Kongress steht innerhalb weniger Wochen eine weitere Runde öffentlicher UFO-Anhörungen bevor. Das hat ein hochrangiges Mitglied des Streitkräfteausschusses des Senats angekündigt. Und die neue Senatsanhörung, die soll in diesem Monat im September stattfinden, die folgt ja auf einen weiteren recht bizarren Sommer mit Behauptungen von sogenannten Whistleblowern des US-Militärs, das Berichte abgibt über rätselhaft fliegende Mysterien. Und was da im Einzelnen angekündigt wird, riesiges UFO mit Tonnen von blinkenden und sich drehenden Lichtern, 60 Meilen von einer nuklearen Waffenbasis der US-Luftwaffe entfernt, gefilmt. Andreas, das ist ja Stoff für wirklich neue Science-Fiction.
Ja, also ich sage mal, liebe Zuhörer, macht euch keine Gedanken über diese Dinge. Wirklich nicht. Wir wissen, seit Jahren werden Hologrammtechniken entwickelt, um sogar solche vermeintlichen UFOs an den Himmel zu projizieren, die von einem Original nicht zu unterscheiden sind. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Das ist meine ganz klare Aussage. Das ist so der letzte Punkt, den man noch an Panik aufbauen will. Und wenn ihr da oben eine große metallische große Scheibe sieht, die sich da dreht mit vielen Blinklichtern und so weiter, geht davon aus, dass es sich um Hologramme handelt. Also an der Stelle muss man wirklich entspannt sein. Es ist alles vorbereitet, es ist alles angekündigt und genau das läuft jetzt hier agendamäßig ab als nächster Punkt.
Also ich denke auch, es ist ein weiteres Moment, um die Menschen unter Druck zu setzen, in Panik zu setzen. Und ich möchte, du hast gesagt, du bist jemand, der meint, die Naturgesetze ganz gut zu kennen. Das ist sehr wichtig, dass man diesen Untergrund, dieses Fundament jetzt hat, wo es noch wirrer, noch irrer werden wird, noch bizarrer werden wird, was die Verwirrung der Menschen angeht.
Genau, das ist das Ganze. Und ich komme selbst auch sehr, sehr stark aus der Physik und habe mich wirklich ganz, ganz massiv auch mit den Themen der Grundlagen der Physik auseinandergesetzt, aber eben halt auch, das kam erst später, mit der geistigen Komponente. Das heißt, die ganze Geschichte auch aus einer Perspektive zu sehen, wo wir nicht unser reines Verstandesgehirn nach vorne stellen, sondern auch den Empfindungsteil mit dazu nehmen. Dadurch wird der Verstand nicht eingeschränkt, sondern aufgebaut, regelrecht geboostert. Und wenn man diese Zusammenhänge, und ich muss ja auf die grünen Bücher nochmal wieder hinweisen, es tut mir leid, aber daraus hole ich auch meine ganzen Grundlagen, woraus sich die gesamte politische, ökonomische, geldmengenpolitischen Entwicklungen auch ableite. Das lässt sich nämlich genau alles daraus ableiten. Und wenn man dann dort steht, dann wird das plötzlich so logisch, das Ganze. Und wenn man dann weiß, dass man hier anfängt, mit Außerirdischen und so weiter zu operieren, dann weiß man, jetzt wird es für das System so eng, dass sie jetzt alle Register ziehen müssen, die sie noch irgendwo versuchen, jetzt konstruieren zu können.
Jan, ich möchte mal hier auf einen Artikel der amerikanischen Presse Coast to Coast AM hinweisen, wo auch erwähnt wird, dass zum Beispiel die Pop-Ikone, die berühmteste und wohl auch derzeit reicheste, also wohlhabendste Popsängerin der ganzen Welt, die ja auch Kamala Harris wählen wird, hat sie ja angekündigt, dass die seit einiger Zeit eben auch auftritt mit Outfits, auf denen UFO-Motive zu sehen sind. So ist sie auch jetzt wieder erschienen beim MTV Video Music Award 2024 und hat ein außerirdisches Modestatement gesetzt, wie es hier heißt. Und sie hat während dieser Preisverleihung ein mit Perlen besetztes Mini-Kleid mit UFO-Design getragen. Sie hat aber auch andere UFO-Klamotten zu einer Afterparty. Da hat sie in New York City, da hat sie eine Gobelin-Jacke mit UFOs bedruckt getragen und ein Korsett mit dem gleichen fliegenden Untertassen-Print. Andreas, Taylor Swift, da gibt es ja viele Hinweise, dass ihr Musiklabel, als sie gestartet ist, von George Soros und seinen Stiftungen wohl großzügig finanziert worden sein soll, wovon sie sich angeblich später dann distanziert haben soll. Aber Taylor Swift ist ja auch die junge Frau, die für Millionen über Millionen Mädchen und junge Frauen Vorbild ist, die sich als kinderlose, etwas kühle, sehr gut aussehende Frau präsentiert mit einer Katze. Sie sagt, ich bin eine Katzenmama, ich brauche keine Kinder. Sie wählt Kamala Harris, ist, wie es heißt, wohl schon Milliardärin, widmet sich derzeit tatsächlich den nahezu sämtlichen politisch korrekten Themen, auch beim Impfen war sie vorne mit weg. Und jetzt bringt sie so ganz subtil die Außerirdischen in unsere Welt. Könnte es sein, dass sie einfach mit auf dieser Agenda wirkt?
Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, ganz klar. Man zieht sich ja doch immer wieder irgendwelche Figuren ran, die man relativ gut steuern kann, baut sie dann mit einem medialen Aufwand ganz nach oben. Damals war es ja auch schon so, muss man dazu sagen, über Beatles und die Rolling Stones gibt es auch viele Informationen, dass da sehr viel Gelder auch aus dem amerikanischen Pentagon geflossen sind und so weiter. Also wir müssen davon ausgehen, dass es nicht mehr so dem Zufall überlassen wird und diese ganzen auch dunklen Entwicklungen, die wir haben, die dann wieder dann garniert werden, auch dann mit einer kleinen vermeintlichen Lichtikone wie dieser jungen Dame, die du als besonders hübsch findest, das ist ja auch meine Frage so der eigenen Sichtweise, das kann ja jeder unterschiedlich sehen, aber entscheidend ist aus meiner Sicht auch, dass diese Figuren, die dort künstlich hochgepusht sind, ja keine Aussagen machen, die ja keine Zusammenhänge erklären, die keine Vorträge halten in irgendeiner Form, wo ich sagen kann, okay, die hat darüber nachgedacht, sondern sie findet irgendetwas cool, irgendetwas toll und steht dann auf der Bühne und blökt dann irgendetwas raus. Und die jungen Mädchen, die nicht viel intelligenter sind als sie oder ähnlich sind, die jubeln ihr dann zu und laufen dann irgendwie hinterher. Was keiner dabei sieht, dass hier solche alten weißen Männer wie Soros, älter und weißer geht's eigentlich kaum, dass die dann eventuell dahinter stehen und dann mit einer gigantischen finanziellen Macht letztendlich diese Dinge aufbauen und die jungen Menschen vermeintlich ganz cool einfach hinterherlaufen.
Ja, auch da wird es vielleicht noch ein bisschen mehr Aufschluss geben. Wir werden das beobachten. Aber eventuell ist es schon eine wichtige Figur, diese Sängerin, um eben politisch einiges mitzubestimmen. Denn es haben nach ihrem Bekenntnis, dass sie Kamala Harris wählen wird, doch viele junge Frauen begeistert, beglückt, entzückt, verzückt, Ähnliches geäußert. Und in den sozialen Medien geht das rum, dass sie jetzt alle Kamala Harris wählen wollen, weil Taylor Swift so toll ist. Wir kommen nach Deutschland, Andreas, und du hast geschmunzelt, als du diese Meldung zum ersten Mal vor die Augen bekommen hast. Ich eher nicht, aber du hast geschmunzelt deswegen, weil du Zusammenhänge herstellst. Also, wir haben ja vor kurzem darüber berichtet, dass Edeka, unser schöner Markt, in den wir gerne einkaufen gehen, dass die sich vor den Karren haben spannen lassen und eine Werbung geschaltet haben, dass die Menschen bloß nicht die AfD wählen. Kommen wir im Einzelnen auch noch gleich dazu. Und jetzt meldet Apollo News, dass Edeka seit 2019 mindestens 8,7 Millionen Euro erhalten hat an staatlichen Fördergeldern. Und diese Förderungen stammen aus Programmen des Wirtschaftsministeriums unter Robert Habeck. Ja, was ist das denn für eine Meldung?
Naja, also für mich war das deshalb so interessant und ich musste schmunzeln, als du das gesagt hattest, dass dieser Artikel hier mit reinkommt. Im Dezember 2019 hatte Frau Merkel nämlich genau die großen Lebensmittelkonzerne wie die Edeka zu sich ins Kanzleramt einbestellt und hat mit denen ein intimes Gespräch geführt, wo die Gründe, komisch mit der Demokratie irgendwie offenbar vereinbar, wo also die Gründe und die Themen nach außen nicht gedrungen sind, sondern eine Geheimhaltungsstufe galt. Und wir wissen, bei 2020 kam dann begann die Pandemie-Aktion. Wir wissen, wie sie künstlich hochgepusht wurde mit all diesen Dingen, die wir hier oft genügend besprochen haben. Und auch die großen Lebensmittelkonzerne hier eine große Rolle spielten, auch im Bereich der Operation Sunrise. Auch das läuft ja nach wie vor. Und das passt natürlich hervorragend ins Konzept, nämlich die gesamte Struktur beispielsweise der Einkäufe von den Läden beispielsweise, nicht mehr von den örtlichen regionalen Landwirten, sondern man versucht eben halt die Landwirtschaft zu zerstören. Man versucht diese Konzerne so nach vorne zu bringen, dass sie in die Abhängigkeit kommen und die eigentlichen Leistungsträger wie die Landwirte, die beispielsweise den Anbau machen von Getreide und so weiter, dass die dann hinten runterfallen und irgendwann Edeka selbst als Landwirt auftritt und dann seinen eigenen Ackerbau betreibt. Das sind ja eben halt die äußerst schweren Situation. Da würde es mich nicht wundern, wenn das hier auch noch mal unterstützt wird und auch belegt wird durch die Gelder, die dir fließen in Millionenhöhe.
Wenn die Lebensmittelversorgung einer Bevölkerung verändert werden soll, So wie es eine Regierung plant, Andreas, dann sind das natürlich auch keine Entwicklungen, die von heute auf morgen gehen, sondern sie finden irgendwann einen Anfang, wie vielleicht damals 2019, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Vertreter der großen Lebensmittelmärkte, der Supermarktketten und so weiter zu sich ins Kanzleramt einlud. Das hat sie ja übrigens auch mit Chefredakteuren der Mainstream-Medien gemacht. Ich weiß nicht, ob sowas heute immer noch in dieser Regelmäßigkeit stattfindet, wie es damals der Fall war. Aber so versucht man natürlich von Seiten der Regierung Einfluss zu nehmen. Und Habeck als Superminister, unter anderem im Wirtschaftsministerium, hat das natürlich begeistert aufgenommen. Und wenn man jetzt fragt, ja, für was ist denn das Geld überhaupt geflossen, dann heißt es, ja, in den Regionalgesellschaften des Konzerns gab es Zuschüsse für den Kauf von Elektrodienstfahrzeugen, die im Rahmen des Umweltbonus zur Förderung von Elektroautos gewährt wurden. Und diese Programme fallen natürlich in den Verantwortungsbereich von Herrn Habeck.
Ja, und es tut mir leid, das kann ich irgendwie nicht glauben, dass ausgerechnet ein großer Konzern, der Milliarden an Gewinne auswirft, dass der dann ausgerechnet noch eine Unterstützung bekommt, anstatt dann zum Beispiel zu sagen, wenn es wenigstens ehrlich gemeint wäre, dann kleine Unternehmen, die das Geld wirklich bräuchten. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Das heißt, dass man den Mittelstand beispielsweise damit finanzieren würde. Auch das ist natürlich immerhin noch der falsche Weg mit diesen Stromautos, weil wir wissen, dass das nur eine Übergangstechnologie ist, die sich nicht durchsetzt. Aber das Ganze ist sehr eigenartig.
Könnte es sein, ich stelle mal diese Frage, wenn also die Regierung sagt, das Wirtschaftsministerium, lieber Edeka-Konzern, wir schenken euch Millionen über Millionen für Elektrofahrzeuge. Könnte es sein, dass in Wirklichkeit dahinter die Aufforderung und Erwartung steht, lieber Edeka-Konzern, wenn wir politische Wünsche haben, dann erwarten wir eure Unterstützung. Denn das Ganze hier wäre gar nicht aufgeflogen, wenn die AfD nicht eine Anfrage gestellt hätte in Zusammenhang mit der Werbekampagne von Edeka, über die wir vor 2 Wochen gesprochen haben, die kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und jetzt natürlich auch Brandenburg für Aufsehen gesorgt hatte. Da hat man ja eine Anzeige in der Zeit und in der FAZ veröffentlicht mit dem Titel »Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht«. Und diese Anzeige hat Obst und Gemüse in verschiedenen Farben gezeigt, aber kein Blau, weil das ja laut Edeka, die einen blauen Schriftzug haben, ein Warnhinweis der Natur und eine Bedrohung darstelle. Und man hat also ganz klar dazu die Bürger aufgerufen, nicht die AfD zu wählen.
Naja, um das Ganze ganz kurz zu komprimieren, ganz eindeutig, das heißt, die Bundesregierung, die sich gegen die AfD verteidigen will, gegen eine Alternative, gegen eine Opposition, die zahlt einem großen Lebensmittelkonzern Millionen. Und dieser Millionenkonzern macht anschließend eine große Werbung gegen diese Opposition. Ich meine, dass dieser Gedanke einen sofort durch den Kopf schießt, das liegt doch auf der Hand.
Ja, und vor allem, das hat auch Cicero berichtet, wurden ja die Regionalgesellschaften, 7 Stück an der Zahl, bei der Entscheidung zur Schaltung dieser Anzeigen total übergangen. Da gab es ja dann auch anschließend Revolte, nachdem die erst am Tag der Veröffentlichung informiert wurden. Das heißt, der Edeka-Konzern wollte auf Biegen und Brechen oder musste vielleicht auch auf Biegen und Brechen diese Anzeige durchsetzen, wohl wissend, dass die Regionalgesellschaften da nicht mitmachen würden.
Naja, also diese einzelnen Edeka-Pächter oder die Menschen, die unter dem Label Edeka arbeiten und gedacht hatten, das ist ein Unternehmen, die Lebensmittel lieben und versuchen eben halt den Menschen eine gesunde und gute Ware zu verkaufen. Und im Nachhinein stellt sich raus, dass sie selbst gekauft sind und eventuell eben politisch als Agenda mitfungieren. Dann sind die natürlich stinkesauer. Aber das haben wir ja auch gesehen, wenn wir die Bauern gesehen haben, die auf die Barrikaden gegangen sind. Und dann gab es dann eben halt den Bauernpräsident, ich habe seinen Namen jetzt vergessen.
Ruckwied.
Ruckwied war es ja. Herr Ruckwied, irgendwie hätte ich fast noch zusammenbekommen. Und der dann letztendlich mit dem Staat, mit den Regierungen, also wieder mit den Leuten, die beispielsweise Lebensmittelkonzerne finanzieren, die dann interessanterweise Werbung für politische oder gegenpolitische Gegner machen. Also auch hier sehen wir, dass ein Ruckwied beispielsweise dann mit der Regierung dann plötzlich gemeinsame Sache macht und dort Champagner trinkt und nach außen hin auftritt und sagt, ich kümmere mich um meine Bauern. Das ist ja so ein bisschen eine ähnliche Situation, dass die führenden Figuren von solchen Unternehmensgruppen beispielsweise oder auch von solchen Verbänden, die dann eben halt relativ irgendwie gekauft wirken.
Tja, wir kommen mal zum nächsten Artikel, den wir uns hier rausgesucht haben. Wir kennen ja alle noch Wendelin Wiedeking, das war der frühere Vorstandsvorsitzende von Porsche. Und der hat jetzt in einem Interview mit der Bild am Sonntag gestern heftige Kritik geübt an der Ampel und an Bundeskanzler Olaf Scholz. Er sagt, der Kanzler ist die größte Enttäuschung überhaupt. Er kennt Scholz persönlich und er sei überrascht, wie schlecht Scholz das Land regiert. Und auch Wirtschaftsminister Habeck stand im Fokus seiner Kritik. Wörtlich sagt Wiedeking, dem Habeck spreche ich die Sachkompetenz im Sinne von Wirtschaft völlig ab.
Ja gut, da braucht man kein Abitur, um das zu machen. Aber vielleicht mal ein kurzes Loblied auf Herrn Wendelin Wiedeking. Einer der Top-Krisenmanager, den die Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung oder seit der Entwicklung eben tatsächlich hervorgebracht hat. Wiedeking hat damals Anfang der 90er Jahre mit eingeschränkten Gehältern arbeiten müssen, weil der Porsche-Konzern am Ende war, am Limit. Man hatte so ziemlich alles unternehmerisch versäumt, was man hätte machen müssen. Wiedeking hat das Ding wieder aufgebaut zu einem ansehnlichen, großartigen Unternehmen. Also wenn irgendjemand ein berufener Mund genannt werden darf, im Bereich Krisenmanagement und Management eines Konzerns, dann ist das Wendelin Wiedeking. Und ich muss ehrlich sagen, Hut ab davor, dass er das auch endlich sagt. Ich freue mich darüber. Und das, was er hier natürlich als Armutszeugnis da abfeiert gegenüber der Regierung, kann man an jeder Stelle unterstreichen. Und ich bin froh, dass er sich meldet.
Es ist selten, dass du jemanden so lobst wie Wendelin Wiedeking. Und der ist gut, sagt Andreas. Wiedeking hat noch mehr gesagt. Der hat die Regierung vor allem kritisiert für die strengen Vorgaben gegenüber der Automobilindustrie. Seiner Ansicht nach werden der Branche viel zu hohe Lasten aufgebürdet, insbesondere natürlich durch die strengen CO2-Vorgaben. Wiedeking wird wörtlich zitiert: Man stranguliert den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Europa hat. Und er warnt ganz ausdrücklich vor den wirtschaftlichen Folgen und sagt, wir verlieren den wichtigsten Wirtschaftsfaktor und damit einen Großteil unseres Wohlstandes. Bereits im nächsten Jahr, da kommen wir jetzt gleich explizit nochmal drauf, drohen der Automobilindustrie Strafen in Milliardenhöhe, sollten die CO2-Ziele nicht erfüllt werden.
Ja, und das ist unglaublich wichtig, hier nochmal den Zusammenhang zu erkennen. Als im Jahre 2015 der Krieg aus US-amerikanischer, aus angelsächsischer Sicht gegen Volkswagen und damit gegen die europäische Automobilindustrie begonnen wurde. Das war 2015. Und man wusste, man würde jetzt die Unternehmen, das heißt die Automobilindustrie in Europa, quasi gegen die Wand fahren. Das war übrigens zeitgleich, als BlackRock anfing, hier haben wir wieder BlackRock, die Werte von VW langsam abzustoßen und sich aus VW-Arrangements zurückzuziehen. Genauso wie aus anderen Automobilgeschäften heraus. Und dann kamen diese CO2-Vorgaben, die man dann gemacht hatte, die dermaßen gegen physikalisches Grundverständnis verstoßen, weil man wusste, niemand kann sie einhalten. Und wenn wir jetzt irgendwelche Dinge vom grünen Tisch diskutieren und Vorgaben machen, die physikalisch nicht einhaltbar sind, dann bedeutet das, dass hier eine andere Agenda zugrunde gelegen hat. Und das ist die Zerstörung der Automobilindustrie. Und Wiedeking hat recht, solange diese CO2-Unsinn, dieser völlige Unsinn weiter hochgehalten wird und man mit diesen Zahlen, Daten arbeitet, die überhaupt nichts mit Klima oder Klimaschutz zu tun haben, sondern einer Agenda folgen, einer kriegerischen Einflussnahme quasi, dann wird die europäische Automobilindustrie, übrigens inklusive Renault, Citroën, Fiat und so weiter, die werden alle mit runtergehen. Das ist quasi VW nur die Spitze des Eisberges.
Und die anderen wie BMW, Mercedes und so weiter auch. Natürlich auch. Und damit sind wir bei diesem nächsten Artikel, der ist erschienen auch bei Apollo News. Ihr Lieben, und hier wird etwas formuliert und auch angekündigt. Andreas hat letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Was, wenn es denn dann in 3,5 Monaten eintritt, bei vielen für eine Riesenüberraschung sorgen wird, weil der Mainstream nicht in dieses Thema reingeht. Die Menschen werden kaum darauf vorbereitet. Also, die Überschrift hier lautet: Internes Papier der Autoindustrie, Doppelpunkt. Millionen Arbeitsplätze wegen EU-Flottengrenzwerten in Gefahr. So, und da heißt es, dass die europäische Automobilindustrie jetzt in Alarmbereitschaft schon versetzt ist, weil dieses interne Papier vor dem Verlust von Millionen Jobs in ganz Europa warnt. In diesem Schreiben wird festgestellt, dass die Industrie nicht in der Lage sein wird, die bevorstehenden Verschärfungen, die schon übrigens beschlossen sind, der EU-Klimavorschriften einzuhalten. Wörtlich: Folglich wird die EU-Industrie mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe konfrontiert. Wenn man diesen heftigen finanziellen Sanktionen entgehen wolle, habe man kaum eine andere Wahl, als die Produktion erheblich zu drosseln, was Millionen von Arbeitsplätzen in der EU bedroht. Und Hintergrund der Befürchtungen sind eben die von uns schon hier besprochenen Flottengrenzwerte, die einen Grenzwert für den CO2-Ausstoß von Autos festlegen.
Ja, man muss einfach wissen, was das bedeutet. Es gibt jetzt ganz viele Menschen in Europa, die möchten sich gerne Autos bestellen, aber Verbrenner. Und wir haben nun einmal eine Situation, dass die Nachfrage letztendlich wirken soll auf die Unternehmen, dass sie sich dementsprechend ausrichten. Und wenn die Nachfrage nach Verbrennern eben halt da ist, dann bedeutet das, dass sie unglaublich viele Verbrenner verkaufen können, aber dann eine falsche Flottenzusammensetzung kommt und der Durchschnittswert, der eben halt an CO2 zugrunde gelegt wird, niemals erreicht werden kann. Also werden die Unternehmen dazu gezwungen, ihre Autos nicht zu verkaufen. Das heißt, man hat Lieferfristen irgendwann von Jahren beispielsweise, weil sich die Autokonzerne es sich nicht leisten können, Verbrennungsmaschinen, die hocheffizient sind und weitaus effektiver und weitaus umweltschonender als jedes Elektroauto auf dieser Welt hier, dass man die dann nicht verkaufen kann, aufgrund einer Ideologie. Und hier möchte ich kurz noch mal auf Frau Hildegard Müller kommen, die zum Beispiel die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie ist. Sie war selbst im Bundeskanzleramt Staatsministerin von 2005 bis 2008, ist Lobbyistin der Automobilindustrie. Und diese Frau, die steht ganz vorne und unterstützt diese Regierung auf ganzer Linie und will alles auf Elektro umbauen. Eine völlig absurde Geschichte. Das heißt, man hat jetzt in der Automobilindustrie eine Präsidentin, die selbst gegen die Automobilindustrie arbeitet. Das ist ein trojanisches Pferd letztendlich gegen die Automobilindustrie. Und was Frau Müller da macht, ist wirklich nur noch mit Kopfschütteln zu sehen.
Ich möchte noch mal wiederholen, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß, den Wert, worum geht es hier? Also, der durchschnittliche Ausstoß aller in einem Jahr zugelassenen Autos darf diesen Grenzwert nicht überschreiten. Aktuell liegt dieser Wert bei 115,1 Gramm CO2 pro Kilometer, ermittelt nach dem WLTP-Testverfahren. Müsste man sich auch noch mal genauer anschauen. Geplant ist diesen Grenzwert bis 2025, ihr Lieben, das ist in 3,5 Monaten, auf 93,6 Gramm und bis 2030 sogar auf 49,5 Gramm zu senken. Hersteller, die diese Vorgaben nicht einhalten, müssen eben mit Strafzahlungen zum Teil in Milliardenhöhe rechnen. Und aufgrund dieser äußerst niedrig angesetzten Werte macht sich natürlich Panik in der Automobilindustrie breit. In diesem Schreiben heißt es, es gibt keine reinen Verbrennungsmotoren, die weniger als 95,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Selbst Wagen mit Hybridantrieben seien kaum in der Lage, die geforderten Grenzwerte nicht zu überschreiten. Bei der Ermittlung dieses Grenzwerts wird schlussendlich ein Durchschnittswert aller zugelassenen Autos eines Herstellers gebildet. Demnach wäre die Einhaltung des Flottengrenzwerts überhaupt nur durch einen starken Anstieg der verkauften Elektromobile zu realisieren.
So ist es. Ich habe hier nochmal ein Beispiel gebracht. Letztes Mal, als ich sagte, nimmt man einmal die Summe der CO2-Emissionswerte aller verkauften Neuwagen der Flotte von VW, nur von Volkswagen, also Verbrenner, Hybride und reine Stromer miteinander und teilt diese Summe durch die Anzahl der Einheiten. Das ergibt dann einen Durchschnittswert bei VW aufgrund der Erfahrungen der ungefähr 1,4 Millionen Fahrzeuge, die sie im Jahr verkaufen, von 123 Gramm. Und jetzt kommt es, die EU fordert pro Gramm 95 Euro Strafe. Bedeutet 30 Gramm zu viel pro Durchschnittsfahrzeug mal 95 Euro bedeutet, dass VW 2850 Euro pro verkauften BMW, pro verkauftes Auto halt drauflegen muss. Das können die sich nicht leisten. Und das heißt also, man muss jetzt sehen, dass man versucht, die Autos eben halt in ihrer Produktion noch weiter einzuschränken, obwohl man ganz deutlich sagt, es werden zu wenig Autos verkauft. Das ist Sozialismus pur, wenn also nicht Angebot und Nachfrage den Preis und das Angebot stellen und regeln, sondern staatliche Ideologen, die von Physik auch noch keine Ahnung haben.
Andreas, für mich klingt das wie Erpressung.
Ja, natürlich. Wir wissen, dass VW alleine im nächsten Jahr rund 4 Milliarden Euro pro Jahr Strafe zahlen muss an die EU. Man fragt sich, wer das Geld eigentlich bekommt. 4 Milliarden, nur wenn sie ihren Flottenmix jetzt aufrechterhalten, den sie zurzeit haben.
Hier bei Apollo News heißt es, der europäischen Automobilindustrie würden Strafzahlungen in Höhe von 13 Milliarden drohen. Und um diesen Strafzahlungen zu entgehen, heißt es, bestehen diesem Papier zufolge nur wenige Möglichkeiten. Einerseits könne man die Produktion und den Verkauf von über 2 Millionen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen. Das wäre also die eine Option. Das würde einem Wegfall einer Produktionskapazität von rund 8 Fabriken entsprechen. Mit der daran hängenden Zuliefererindustrie würde dies einen Verlust von Millionen Arbeitsplätzen zur Folge haben. Das hat das Papier, also die Verfasser des Papiers ausgerichtet. Ich komme gleich darauf, wie man dem Szenario entgehen könnte, aber du wolltest was sagen.
Ja, Aldi, man sieht hier, wie die EU als verlängerter Arm der angelsächsischen Industrieinteressen agiert. Und wenn wir das jetzt alles zugrunde legen, dann werden wir feststellen, dass sich die gesamte Automobilindustrie Europas in einer Zwickmühle befindet, der Zerstörung. Produzieren sie mehr Autos, die sie verkaufen, würde das Unternehmen zwar mehr Einnahmen haben, aber das holt die EU dann letztendlich an Strafzahlungen wieder weg. Oder man reduziert das Angebot und geht dann in den Konkurs, weil man keine Autos mehr verkauft. Egal, was sie jetzt machen, sie sitzen in der Zwickmühle. Es gibt nur eine einzige Lösung. Die EU muss diesen gesamten Unsinn der CO2-Begrenzung definitiv und zwar zu 100% zurücknehmen. Anders geht es nicht.
Also das würde bedeuten, dass jetzt eine Menge Druck auf die EU ausgeübt werden müsste. Ich nehme mal an, von Seiten der Automobilkonzerne passiert das hoffentlich auch. Und die Aussagen von Herrn Wiedeking, Wendelin Wiedeking, ehemals Porsche-Vorstand, der könnte vielleicht das Ganze hier mutmachend für alle anderen mit angezettelt haben. Der hat auch übrigens etwas gesagt, was ich nochmal, wollte ich vorhin eigentlich noch nennen, kam nicht mehr dazu. Aber er hat außerdem den Mangel an beruflicher Erfahrung vieler führender Politiker beklagt. Der hat wörtlich gesagt, wir werden heute von Politikern gelenkt, die keinerlei wirkliche Berufserfahrung haben. Und er nannte als Beispiele die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang oder auch den SPD-Politiker Kevin Kühnert, die laut ihm nicht ausreichend qualifiziert seien, um die Geschicke Deutschlands zu lenken. Ja, und jetzt ganz kurz noch, wie könnte die gesamte europäische Automobilbranche diesem Horrorszenario, das jetzt in sehr kurzer Zeit bevorsteht, entgehen können? Ja, wenn man stattdessen einen Notfallartikel aktivieren würde, den gab es bereits während Corona, laut diesem Papier könnte die EU-Kommission dadurch die Einführung dieser strengeren Vorgaben um 2 Jahre hinauszögern. Dass Forderungen, die kürzlich von VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch aufgestellt wurden, die gehen ja auch in die gleiche Richtung. Der fordert, dass das alles grundsätzlich mal überprüft werden muss.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Denn wenn man jetzt wieder 2 Jahre gewinnen würde, dass die Unternehmen eben halt nicht komplett in den Konkurs gehen, sondern nur überleben zumindest können, auch wenn sie dann die Hälfte ihrer Belegschaft auch noch entlassen müssen. Das reicht ja alles vorne und hinten nicht. Aber durch diese 2 Jahre Zeitgewinn haben wir wieder 2 Jahre Erkenntnisgewinn, wo dann dieses Narrativ der sogenannten angeblichen menschengemachten Klimakatastrophe, dass das endlich dann widerlegt werden kann. Wir brauchen endlich Experten und Fachleute und keine ungebildeten Kinderbuchautoren, die ein Wirtschaftsministerium leiten. Das ist einfach irre.
Nicht nur ein Wirtschaftsministerium, auch das Klimaministerium und außerdem Vizekanzler sind. Also das sind ja hier alles Anhäufungen von gut bezahlten Jobs, die, naja, ist egal. Andreas, ich möchte noch mit dir über ein anderes Thema sprechen. Das hat die Hessische Niedersächsische Allgemeine veröffentlicht und es als ein schlechtes Omen bezeichnet bzw. zitiert. Immer mehr Menschen können ihren Immobilienkredit nicht zurückzahlen. Hier wird eine aktuelle Erhebung der Beratungsgesellschaft Deloitte zitiert, die dem Handelsblatt auch vorgelegen hat. Und demnach gibt es bei den Kreditgebern, also den Banken, die große Sorge, dass immer mehr Schuldner in Rückstand geraten. Und die Banken rechnen offenbar damit, dass in den kommenden Monaten schon die Finanzierungslücken im Immobilienmarkt noch größer werden. Ich kann mich erinnern, dass du das auch vor 2-3 Jahren schon mal so anklingen lassen hast, dass das passieren könnte.
Das ist auch ein ganz normaler Vorgang, der jetzt passiert. Es sind natürlich immer mehr Leute, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Das gehört ja sogar mit in diesen vorherigen Kontext mit der Automobilindustrie und den ganzen anderen wie BASF und Chemie und so weiter, alles mit dazu. Ja, wo soll es denn herkommen? Wenn die Unternehmen beispielsweise keine Leute mehr haben, dann haben die Leute auch keine Gelder mehr, keine Einkommen mehr und treten auch nicht mehr als Käufer, als Nachfrager im Binnenmarkt auf. Ist doch ganz logisch. Und dann entstehen genau solche Dinge. Was wir hieraus ablesen können, ist ein weiterer Punkt der hybriden Zerstörung auch der Eigentumsrechte, nämlich der Enteignung. Wenn jetzt dadurch, dass viele Menschen die Kredite nicht mehr zahlen können, weil ja nicht nur aus der Automobilbranche die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, sondern eben halt auch andere Gewerke, die Kunden hatten von den Menschen, die bei den Automobilindustrien gearbeitet haben. Die fallen dann ja auch weg. Das führt ja zu einer Kettenreaktion der Entlassungen. Und dann kommt natürlich eine Zwangsversteigerungsarie. Das heißt, es werden noch mehr Immobilien auf den Markt geschmissen. Das führt zu einem Zusammenbruch der Immobilienpreise. Das heißt, der eigentliche Zusammenbruch der Immobilien in Europa, der Preiszusammenbruch, der hat gerade erst begonnen. Und das ist keine Angstmacherei, sondern das muss man einfach nüchtern sehen. Das kann man schlicht und ergreifend hochrechnen.
Also hier heißt es, dass 78% der von Deloitte befragten 100 Vorstände und Mitarbeitern in Leitungspositionen in deutschen Banken davon ausgehen, dass in den kommenden 18 Monaten notleidende Immobilienkredite im eigenen Haus zunehmen werden. 25% rechnen sogar mit einer starken oder sehr starken Zunahme. Und dabei bezeichnen notleidende Kredite ja die Darlehen, bei dem der Schuldner mit dem Schuldendienst in Rückstand gerät. Christoph Rössle, der ist Deloitte Partner und Mitautor dieser Studie, sagt gegenüber dem Handelsblatt, das ist ein schlechtes Omen für die Situation auch der Kreditinstitute selbst.
Auch der Kreditinstitute, aber eben halt damit auch, und das ist mir wesentlich näher am Herzen, wenn Banken kaputt gehen, ja Himmel, dann werden wir schon in der Lage sein, eine neue Bankenwelt wieder in Gang zu setzen. Das ist natürlich jetzt sehr primitiv runtergebrochen. Aber das Entscheidende ist erst einmal, dass die Menschen ihr Hab und Gut, das heißt ihre Immobilie, für die sie ihr Leben lang sich krumm machen oder krumm machen wollen, dass sie die verlieren können. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß geworden. Es ist insgesamt immer wieder in eine Verbindung zu bringen, dass die bisherige Politik aus den bestehenden standardisierten Parteien diese Geschichte seit Jahrzehnten aufgebaut haben und jetzt letztlich die Ampelregierung den Zusammentritt der europäischen Wirtschaft und dazu gehört auch der Immobilienmarkt jetzt vollzieht. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Veränderung brauchen in der Politik.
Gibt es irgendeinen Hinweis, den man noch geben könnte dem einen oder anderen Hausbesitzer, der vielleicht ahnt, dass er in die Richtung jetzt abschmiert?
Es sind ganz viele hybride Möglichkeiten, seine Immobilie zu verlieren, durch die erhöhten Zinsen beispielsweise, durch die Arbeitslosigkeit, die jetzt forciert wird, also die wirtschaftlichen Zusammenbrüche, die man inszeniert gerade, durch das Lastenausgleichsgesetz und so weiter. Das sind ja Themen, wie ich sie jetzt zum Beispiel in meinem Webinar jetzt wieder durchmache. Das Webinar ist jetzt ausgebucht, muss ich dazu sagen, aber ich werde nächsten Monat wieder ein Webinar machen, solange ich das noch irgendwie kann. Und an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, da gibt es tatsächlich dann nur eine wirklich sichere Möglichkeit. Das heißt, wenn man sich von seiner Immobilie jetzt trennt, indem man sie verkauft, bekommt man zumindest noch eine Entschädigung. Man kann auch warten, bis sie einem weggenommen wird. dann hat man nicht einmal eine Entschädigung. Ich weiß, dass das sehr hart klingt, aber das wäre der Worst Case, den man hier rein interpretieren kann. Und ich weiß auch, wie viele Emotionen da eine Rolle spielen. Und ich will das nicht mal eben so von oben runter sagen, weil ich selbst war auch davon betroffen, hatte Immobilien und habe mich dann irgendwann in Europa von denen getrennt. Das sind vielleicht manchmal schwere Gedankenprozesse, aber vielleicht kann man sie auch einfach mal zulassen, um dann in Ruhe zu sprechen, gibt es noch eine Alternative, zum Beispiel zu wohnen.
Ihr Lieben, wir sind in den Zeiten der Veränderungen und es ist wichtig, dass wir uns damit befassen, dass viele Dinge jetzt anders werden. Für wen das schwierig ist, den lade ich immer wieder gerne herzlich zum Abendgebet ein, denn wir können sehr viel tun, um innerlich stabil zu bleiben. Andreas, danke.
Ich danke dir und ich wünsche euch ein paar schöne Tage und Mittwoch hören wir uns wieder.